Herzlich willkommen zu Money Matters, der Podcast von Miss Finance, wo es um Finanzen, Mindset und deine Geschichte mit Geld geht. Mit mir, der Angela Mügin und vielen spannenden Gästen.
Hallo zusammen. Heute geht es um Fachbegriff und darum, die möglichst einfach zu erklären. Damit es etwas unterhaltsamer ist, habe ich mir Hilfe geholt. Und bevor es losgeht, noch ein kurzes Danke. Die heutige Podcast-Folge wird von BookBeat präsentiert. Mit BookBeat kannst du so viele Hörbücher hören, wie du möchtest. Du kannst sie streamen oder, falls du vielleicht bald im Flugzeug in die Ferien sitzt, offline hören. BookBeat bietet eine Auswahl von über einer halben Million Titeln. Und mit dem Code MISSFINANCE kannst du BookBeat jetzt 2 Monate lang kostenlos testen. Wenn es einfacher geht, findest du direkt den Link zu diesem Angebot auch in den Shownotes. Ich liebe es ja, mich nebenbei über Hörbücher weiterzubilden. Und aktuell lese ich gerade «Essentialism» von Greg McKeown. Es geht um die konsequente Suche nach weniger. Weniger Stress, weniger Aufwand und durch das mehr Fokus. Ich finde, das passt perfekt in unsere hektische Gesellschaft und ich habe schon sehr viel mitnehmen. Meine Liste mit Titeln, die ich noch hören möchte, ist sehr lang und es gibt auch unzählige Finanzfachbücher für alle Levels. Zum Beispiel ist «Easy Money» von der Margarete Hönisch, aka Fortuna Lista, verfügbar. Oder für die Vorgeschrittenen gibt es auch die Sachen von Gerd Kommer. Und ich bin mir ganz sicher, dass meine heutigen Gäste Gerd Kommer kennen. Hallo Olli und hallo Reto.
Hallo. Hallo Angela.
Schön, seid ihr heute nochmal dabei. Der Olli bloggt unter «Simple Money» und der Reto unter «Finanzdepot». Und wer jetzt ein bisschen Déjà-vu hat, der liegt richtig. Ich habe schon eine Folge Finanzfachwörter einfach erklärt, mit diesen beiden dürfen aufnehmen. Und weil wir noch ganz viele Wörter übrig haben, folgt heute Finanzfachwörter noch einfacher erklärt. Und ja, ist einfach die Fortsetzung von dieser Folge. Damit du auch weißt, wie es hier so aussieht, wir haben einen Stapel Karten vor uns, die verdeckt sind. Und darunter stecken verschiedene Fachbegriffe aus der Finanzwelt. Das Ziel von heute ist, die so praktisch und einfach wie möglich zu erklären. Wir haben abgemacht, dass jeder einen Joker hat und einen erklärt, die anderen ergänzen und korrigieren oder sind je nachdem Schiedsrichter. Kurzer Hinweis noch, alles, was wir heute erzählen, ist finanzielle Bildung und keine Finanzberatung. Investieren ist mit Risiken verbunden und kann zu Verlust führen. Wenn wir Beispiele von Aktien oder Unternehmen machen, dann ist das kein Tipp, sondern dient nur dazu, das Ganze verständlich zu machen. Und jetzt habe ich ganz viel geredet, jetzt möchte ich das Wort übergeben. Danke vielmals nochmal, dass ihr dabei seid und heute auf Zürich gekommen sind oder schon zu Zürich gewesen sind. Wenn wir anfangen?
Genau.
Sehr gut. Wer traut?
Das ist nicht mehr gerade eins.
Ja. Sehr gut.
Also ja, sogar der Notgroschen. Okay, das ist immer das wichtigste Thema, bevor man anfängt investieren. Dass man nicht nur informiert über die Anlagen, sondern auch finanzielles solides Fundament aufgestellt hat und da gehört der Notgroschen sicher dazu, dass man nicht, das heisst, dass man nicht einfach Kapital investiert, ohne irgendwelche Rücklagen zu haben, sondern dass man sich ein gewisses Kapitalpolster aufbaut, dass man, wenn man investiert und irgendetwas passiert, zum Beispiel das Auto geht kaputt oder wenn sonst andere teure Sachen, die anfallen, dass man auf den Notgroschen zurückgreifen kann, nicht das Kapital, das man schon investiert hat, wieder muss ja, rausnehmen und die Aktien verkaufen in einem ungünstigen Moment, zum Beispiel in der Krise, wenn die Aktien minus sind, möchte man sie nicht gerade wieder ja, verkaufen mit Verlust. Und noch die Frage dran, wie hoch denkst du, dass der Notgrosch sein soll? Ich würde sagen, das ist sehr individuell. Wenn natürlich jemand sehr hohe Ausgaben hat oder irgendwie sehr teure Autos fährt oder wirklich ja, sehr teure Lifestyle allgemein hat, wo sehr viel passieren kann oder auch ja, ein Leben ist, das nicht so kontrollierbar ist, dann kann er wirklich höher ausfallen. Wenn jemand ein sehr kontrolliertes Leben hat mit einem Job, der sehr sicher ist und ja, wirklich nicht viele Ausgaben hat, dann kann er natürlich ein bisschen tiefer anfallen. Das ist immer so ein individuell. Es gibt so eine Richtlinie, die besagt, so 3 bis 6 Monatslöhne, aber eben, das ist auch nur eine Richtlinie und am besten individuell anschauen, was man braucht und wie man sich sicher fühlt damit.
Ja, bei mir hat das auch noch etwas mit Wohlfühlen zu tun. Also es ist so ein bisschen das Herausfinden, mit wie viel, dass man noch gut kann schlafen kann. Das finde ich auch immer wichtig. Nicht, dass einem schon, wenn es 10%, 20% runtergeht, dass man dann Panik bekommt und denkt, dass man die nächsten Rechnungen nicht kann zahlen kann, sondern das ist halt ein bisschen, ja, ein bisschen das Herausfinden.
Ich finde, das hat mega viel mit dem eigenen Risiko, also mit dem Verhältnis zum Risiko zu tun. Aber mit dem Schlafen, wo du schon gesagt hast, wenn jemand gerne ein bisschen Risiko hat, ist das ganz anders, weder wenn du eine Familie musst absichern oder so.
Also sehr individuell.
Sehr individuell. Sehr wirklich, ja. Wir probieren die Antwort heute so wenig wie möglich zu geben. Mit dem es ist aber individuell.
Mit dem ist es wirklich individuell.
Es ist mega viel individuell, ja. Darum ist die Antwort eigentlich auch so oft eben schon korrekt.
Ja.
Ja.
Aber wir versuchen so wenig
wie möglich. Genau, wir probieren es heute so konkret genau. wie möglich zu machen, obwohl sehr viel im Finanzbereich sehr individuell ist. Dann machst du dann weiter. Dann machen wir die gleiche Reihenfolge wie letztes Mal. Nämlich.
Haben wir schon in die Runde gehabt?
Ja, ich mache doch immer gedrückt.
Koordinationsabzug. Oh, jetzt gehen wir in die Vorsorge rein. Koordinationsabzug, also es gibt ja die erste Säule und die zweite Säule und mit dem Koordinationsabzug, das gehört in die zweite Säule rein und das, was man schon in der ersten Säule wie abgezogen worden ist, tut man mit einem Koordinationsabzug, also dass es nicht doppelt versichert ist, dass es nicht in der ersten Säule und in der zweiten Säule versichert ist, macht man vom Lohn Koordinationsabzug. Der ist momentan bis bei 25'000 Franken in der Schweiz und erst das, was dann drüber ist, ist dann in der zweiten Säule versichert.
Mhm. Betrifft ganz viele Leute, die Teilzeit arbeiten.
Da. Ich bin auch davon betroffen, genau.
Ja, stimmt. Oder wenn du verschiedene Jobs hast, oder?
Ja, genau. Bei mir ist es hauptsächlich, dass ich verschiedene Jobs habe und dann muss ich immer schauen, wie das gehandhabt wird, ja.
Aber dann bist du in der Pflicht, dass du das mit der Pensionskasse, mit den verschiedenen, die die Arbeitgeber haben, abklärst, oder?
Ja, genau. Also ich bei dem einen Arbeitgeber, der hat eine recht fortschrittliche Pensionskasse, da wird der Koordinationsabzug angepasst an meiner Teilzeit, also meinem Pensum. Das heisst, bei mir sind nicht die 25'000, sondern es wird dann angepasst an dem Pensum, den ich dann halt habe. Die andere Pensionskasse, die ich auch noch habe, ist bei mir ist es ein bisschen kompliziert. Also,
sehr individuell.
Ja, genau. Jetzt sind wir schon wieder dort. Und die kennt gar keinen Koordinationsabzug. Aber es ist wichtig, dass man das mit dem Arbeitgeber, mit der Arbeitgeberin abspricht und schaut, ob es dort Möglichkeiten gibt. Und sonst gibt es auch noch die Auffangseinrichtung, wo man, wenn man verschiedene Arbeitgeber hat, wo man es nicht kann zusammenzählen lassen, wo man sich, wo nicht so flexibel sind, dann kann man sich auch noch diese Stelle wenden. Mhm.
Ich habe das Spread gezogen. Und das Spread ist der Unterschied vom Kauf- und Verkaufspreis, wenn ich eine Wertschrift handle. Und ich sage immer so ein bisschen, es ist wie früher in der Wechselstube, wo man auch sehr verschiedene Preise angeschrieben gesehen hat und dann den Geld- und Briefkurs hat. Genau, das ist der Spread. Und der ist je nach Anbieter, den ich handle, unterschiedlich hoch. Das ist so ein bisschen das Schlechte, wo dann ein neuer, cooler Anbieter nachher gesagt wird, wo vor allem im deutschen und im englischsprachigen Raum sehr präsent sind in den letzten Jahren.
Genau, also dann heisst es bei einem Broker ja kostenlos Trading und alles gratis, oder? Und man kann gratis handeln, so von meinem Wort, muss man immer darauf achten, dass eben bei gewissen Aktien eben mehr oder weniger Spread ist oder der Spread auch grösser ist, außerhalb von der Handelszeit. Es gibt gewisse Börsenplätze, wo man irgendwie nach Börsenschluss noch handeln und dann wird das Spread immer grösser, wo dann immer weniger Leute handeln und dementsprechend der Preis für ihn nicht so einfach ist, wie mehr Leute handeln. Und da muss man immer aufpassen, dass man nicht eben bei einem Billigbroker, der kostenlos sagt, handelt, dann ist meistens das Spread grösser und dort nimmt der Broker eine gewisse Kommission, ja, sozusagen noch mit.
So ein bisschen versteckt raus, oder?
Und was man auch noch sagen kann, Aktien, die sehr häufig gehandelt werden, ich mache jetzt ein Beispiel ohne Anlageberatung, wie schon gesehen, ist zum Beispiel Nestle, die wird recht häufig gehandelt, das heisst, dort ist der Spread eher klein. Und wenn man etwas aus einem sogenannten Small Cap, also einer Firma, die nicht so gross ist wie Nestle, handelt, dort ist der Spread dann eher höher. Das ist auch bei ETFs so, ETFs, die häufig gehandelt werden, wie zum Beispiel auf SMI, dort ist der Spread recht tief. Und wenn man irgendwie dann so in Themen reingeht, wie Solar oder Ähnliches, dort ist dann der Spread meistens höher.
Mhm. Genau, das erkenne ich am Volumen auch. Oder,
genau, ja.
Bei dem Broker heisst es dann Volumen. Und ich sehe, wie viele Stückzahlen überhaupt da sind.
Genau, mit Nestle siehst du sicher, du kannst irgendwie auf jeden Rappen kannst du die Order geben, also möchtest so irgendwie dann mit so vielen Rappen und gewissen Aktien halt kleiner sein, kannst du auf einen Franken oder sogar auf 5 Franken nur ein Stück, also den Order abgeben. Und das siehst du halt sehr gut an dem. Da bin ich heute dran. Ich habe die Sparquote, den Sparplan gezogen. Also gehen wir zuerst zur Sparquote. Ich meine, das ist einfach das gemeint, also wenn man zum Beispiel einen Lohn von 5'000 Franken hat im Monat und dann, ja, die Sparquote 50% ist, weil man 2'500 Franken auf die Seite legen zum Sparen. Und es gibt ja Sparquote, so wie im Notgrosch, es gibt nichts, wo irgendwie pauschal sagt, das ist gut oder schlecht. Ich würde probieren, die Sparquote so hoch wie möglich zu halten. Oder probieren einfach so viel wie möglich zu sparen, dass die Sparquote sehr hoch ist. Aber jetzt auch nicht sich mega einschränken im Leben, dass man jetzt nur noch auf die Sparquote schaut und die muss die maximieren. und dass irgendetwas, ja, dass das gut ist, sondern sehr individuell wieder, aber man sollte gleich probieren, die Sparquote ja, so hoch wie möglich zu halten und wenn der Lohn steigt, die vielleicht auch zu erhöhen und nicht den Lifestyle, ja, die Lifestyle-Inflation zu machen und mehr Ausgaben zu zahlen mit höherem Lohn, sondern die Sparquote dementsprechend zu erhöhen.
Und der Sparplan?
Der Sparplan ist nicht mehr, ja, das ist das gemeint, wo einfach jeden Monat etwas investierst.
Also eigentlich quasi, ich sage immer, es ist eigentlich einfach ein Dauerauftrag zu meiner Bank, wo ich handle, also wo ich die Wertschriften habe, oder?
Genau, kannst du am Anfang des Monats sagen, ja, meine Sparquote ist so viel vom Lohn kann ich wegtun und das tue ich per Dauerauftrag auf ein Investitionskonto zu einem Robo-Advisor oder sonst irgendwo, du aber handelst, überweisen und dann ist das Geld eigentlich schon wie reserviert für dich und dann wird es investiert und du musst nicht am Ende des Monats Sorgen machen, ah, ja, oh, jetzt hätte ich noch so investiert, es ist nichts mehr übrig geblieben, sondern dass du das gerade am Anfang des Monats machst.
Also ich glaube, in der Schweiz ist glaub, so der Durchschnitt von Sparquote glaube ich, die 23%, um irgendetwas bei den 20%.
Okay, das ist noch also spannend.
Relativ hoch. Ja. Also die Schweiz ist bekannt für relativ hohe Sparquote.
Das sind gute Sparer, genau. Und Sparerinnen, ja. 50-30-20-Regel sagt ja, dass 20% soll sparen, also 50% für die laufenden Kosten, 30% für Spass quasi und 20% für Sparen. Und ich sage immer, dann dort ist die Altersvorsorge schon drin. Also 3 Jahre zum Beispiel.
Also in welchem Bereich tust du
das? In den 20%.
In den 20%,
ja. Ihr auch, oder sagt ihr, die kommen mit noch on top?
Ja.
Bei den Fixkosten.
Also wenn ich bei mir selber schaue, ist es halt schwierig. Wie gesagt, ich habe 3 verschiedene Jobs mindestens und da ist so ein Budget zu machen immer recht schwierig. Von jedem Monat ist es so unterschiedlich. Und also bei mir selber, ich habe keine Ahnung, wie hoch meine Sparquote ist, muss ich sagen.
Nein, das weiss ich im Fall nicht.
Aha, okay, so.
Nein. Und aber einfach so manchmal fragen können, zählst du die 20% mit oder ohne Altersvorsorge? Das sage ich immer, ich würde sagen mit, weil wenn dann noch 500 Franken für 3a und top kommen, dann ist das ein mega hoher Betrag.
Dann hast du gleich noch wieder entsprechend 5-10% vom Lohn oder sogar mehr, wenn du wenig verdienst. Von dem her, ja.
Ich sage jetzt nicht, was ich darf es jetzt nicht sagen, es kommt drauf an. Ja, es kommt halt schon ein bisschen auf die Höhe vom wirklichen Lohn drauf an. Also wenn ich pro Monat 10'000 verdiene, dann ja, die 500. Aber wenn ich halt ja, nur 5'000 oder 4'000 habe, dann ist natürlich die 500 sind eine ganz andere Grössenordnung, dann jetzt fürs 3a.
Gut, dann zahlst du vielleicht auch nicht 500 in 3a ein.
Ja.
Das ist ja auch noch ein wichtiger Punkt. Bei den 3a muss man dann nicht das Maximum einzahlen, sondern alles, was drin ist, ist gut.
Ja, quasi. Genau.
Ja, außer bei Molly.
Ja, keine Säule 3, aber das ist wieder ein anderes Thema,
genau, das ich nicht will. Sehr guter
Artikel. Also können wir vielleicht schon noch kurz drauf, wenn wir das Thema, aber ja, es ist sehr wieder individuelle Sache wieder, genau.
Das sind ich. Säule 3a, das passt ja super. Also Säule, ich habe ja vorher schon gesagt, ich bin heute ein bisschen Vorsorge drin. Also wir haben Säule 1, die erste Säule mit AHV, die zweite mit der beruflichen Vorsorge, BVG und dann die dritte Säule, dort ist dann das individuelle Vorsorgesparen. Und oder ich habe klassischerweise mit der Säule 3a als Kontoform angefangen, also das ist auch die gebundene Vorsorge genannt. Es gibt nur gewisse Voraussetzungen, die man haben muss, damit man das Geld kann beziehen, wie zum Beispiel Wohneigentum selbst bewohnt. Und da gibt es noch ein paar andere Gründe, damit man es rausnehmen kann. Und dann sind immer mehr so Apps gekommen, junge digitale Vorsorgeanbieter. Und mittlerweile bin ich auch bei denen und ich habe selber, wie man gehört, auch Säule 3a, beziehungsweise 3, genau, 3 alle mit Wertschriften. Und dort gibt es einen Maximalbetrag, den man einzahlen kann. Also wenn man ein AHV-pflichtiges Einkommen hat, dann kann man überhaupt einzahlen. Das ändert pro Jahr manchmal. Momentan sind es bis bei den 6'000.
886?
Ja, ich glaube so etwas. Ja.
Irgendwo dort rum. Und wenn man dann selbstständig ist, dann gibt es sozusagen die grosse Säule 3a, dann ist es die 20% oder etwas bei 14'000, glaube ich. Es gibt auch dort einen höheren Betrag.
Und Oli, du hast schon gesagt, du zahlst.
Ich habe keine Säule 3a und das ist einfach ein Grund, wo ich persönlich würde sagen, ich bin sehr diszipliniert, was Finanzen angeht. Ich investiere selber jeden Monat in Aktien und ich helfe nicht gerne, wenn mein Geld in der Säule 3a wie gesperrt ist. Und ich plane jetzt auch nicht ein Eigenheim oder so etwas zu haben und dann, wenn es einfach das Geld gesperrt ist, habe ich das Gefühl, so, ja, klar, das Steuersparnis ist schon ein grosser Vorteil und je nach Einkommen und je nach Anlagehorizont, ob man das Eigenheim will oder nicht. Aber es hat sich jetzt für mich irgendwie ergeben, die Steuersparnis und die Gebühren auch noch, weil die sind ja prozentual meistens. Das heisst, man zahlt irgendwie, ja, je nach Anbieter halt nur 0,5% Gebühr aufs Jahr. Wenn man das nachher lange hat, über 30, 40 Jahre, kann sich das auch kannst du auch Gebühren ansammeln. Natürlich, die Steuersparnis kommt auch dazu. Aber für mich jetzt irgendwie, habe ich gedacht, ja, das Kapital gleich gesperrt ist, das passt mir irgendwie nicht. Ich bin da wirklich irgendwie ein grosses Freiheitsdenken wahrscheinlich. Und wenn ich so, wo ich schon selber anlege in Aktien, dann habe ich gedacht, okay, brauche ich jetzt für mich selber nicht. Aber eben nur wirklich Disclaimer, wenn man finanziell schon ein bisschen diszipliniert ist und gleich jeden Monat regelmässig einen gewissen Betrag auf Seite tut und in Aktien investiert.
Mhm. Was du ansprichst, ist ja noch so ein bisschen beim Auszahlen, falle ich dann trotzdem Steuern an? Und darum hast du einen ausführlichen Beitrag über das auf dem Blog, wenn es jetzt jemand interessiert. Aber darum ist so der generelle Tipp, dass man eben mehrere Konten hat, damit man nicht in eine höhere Progression reinkommt bei der Auszahlung. Rita, du hast schon gesagt, du hast schon drei. Ich habe zwei. Als Faustregel sagt man so 50'000, wenn man einfach nur spart und so 30'000, 35'000, wenn man anlegt.
Ja, also beim Bezug ist es dann so, dass man ja die bis zu fünf Jahre vorher kann beziehen kann. Und darum machen meistens mehr als fünf Konten eigentlich keinen Sinn, weil man einfach jedes Jahr dann eins von diesen Konten kann beziehen kann. Wenn man natürlich Pensionskasse bezieht, ist dann das nochmal, das geht aber der richtige Vorsorgeberatung.
Das ist extrem komplex, genau, oder? Da gibt es spezielle Pensionsplanungen, die da gemacht werden.
Genau.
Nicht von uns.
Also zwischen 4 und 5 ist sicher nicht allzu schlecht. Und wie du schon gesagt hast, wenn man halt mit Wertschriften spart, dann kann man vielleicht früher schon mal das Neues anfangen. Weil mit dem Zinseszins kann dann das recht schnell mal viel wachsen.
Hoffentlich.
Hoffentlich. Ja, momentan ist es eher schwierig. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit.
Ja, voll. Also ich ziehe das Nächste. Ich habe ESG. Jetzt sind wir im Bereich Nachhaltigkeit. ESG steht für Environmental, Social und Government. Das heisst, es sind Bedingungen, die die Unternehmen in diesem Bereich erfüllen müssen. Also Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Und da gehören Sachen dazu wie Konzepte zur Verhinderung von Korruption oder umweltverträgliche Produktion. Und das ist im Moment der Standard, wo so ein bisschen vor allem auch bei den ETFs darüber geredet wird, wie man sieht, ob Unternehmen nachhaltig sind oder eben nicht. Und das Ganze ist schon ein bisschen umstritten. Ich glaube, wir machen wahrscheinlich die Büchse gar nicht richtig auf, sonst füllen wir einen Podcast. Ich sage einfach mal, es geht tief mit dem WWF, wo das ganz genau im Detail erklärt wird. Aber das ist einfach so, wenn ESG immer nur drauf steht, dann ist es eigentlich mit dem Label Nachhaltigkeit versehen in der Finanzbranche.
Und spannend finde ich noch bei ESG zum Beispiel, wenn ETF eben ESG-konform ist, dass gewisse Branchen ausgeschlossen werden, zum Beispiel bei Alkohol, Tabak, irgendwie atomare Waffen und weitere. Und das ist einfach schon ein erster cooler Filter, wenn man sagt, ja, man möchte keine Waffen, Alkohol, Tabak haben, dass man dort ESG-ETF hat. Eben, du hast gesagt, wie es andere, die ganzen Details im ESG sind wieder ein anderes Thema, aber bezüglich Greenwashing, also man sagt, das ist nachhaltig, obwohl jetzt nicht vielleicht gleich eben Ölfirmen anstatt Tesla drin ist oder so etwas. Aber ja, grundsätzlich ist es sicher ein guter Anhaltspunkt, aber zum Beispiel eine gewisse Branche weglassen.
Und es lohnt sich sicher auch, wenn man dann ein bisschen tiefer reinschaut, also wenn man jetzt einen ETF sieht und der ist dann mit ESG angeschrieben, dass man vielleicht auch nochmal schaut, was für Firmen das denn dort wirklich drin sind und sich nicht vom Wort ESG einfach mal blenden lässt, sondern halt bei den ETFs ist es ja relativ einfach, da kann man einfach auf die Homepage gehen vom ETF-Anbieter und dann kann man das ganze Excel abladen und sieht, was dort hier drinnen ist und dann kann man auch mal schauen, ob das jetzt mit den eigenen Vorstellungen übereinstimmt oder nicht.
Genau, also das Ganze ist so hochkomplex, weil zum Beispiel Nestle die ESG-Kriterien erfüllt. Tesla hat gerade entschieden, dass sie nicht mehr, oder nicht, sie haben es nicht selber entschieden, aber sie erfüllen sie jetzt nicht mehr. Und darum ist das Ganze halt wirklich so, ich sage, sehr ein komplexes Thema. Nicht individuell, aber komplex.
Genau, dann ist das Nächste. Small Caps, Blue Chips. Fangen wir bei den Small Caps an. Also Small, ja, Englisch für klein und Caps eigentlich für die Kapitalisierung gemeint, Börsenkapitalisierung. Das ist einfach unter Aktien mit einem sehr kleinen Börsenwert. Es gibt verschiedene Definitionen. Da sage ich zwischen unter 2 Milliarden Marktkap-Börsenwert ist ein Small Cap. Und eben je nach Markt, halt, wie gross der Markt ist, wie viele Unternehmen, ist die Definition ein bisschen anders, je nachdem. Aber einfach, es sind einfach generell die Unternehmen gemeint, die am kleinsten sind in einem Markt und halt am wenigsten Liquidität haben. Und Blue Chips sind aber genau das Gegenteil. Blue Chips sind die grössten Unternehmen. Das wäre jetzt in der Schweiz der SMI, also die 20 grössten Unternehmen. Und das ist Blue Chip, der Name kommt davon, wo die blauen Chips früher im Casino die höchsten Werte hatten. Also das waren die grössten Chips gewesen. Von dem her kommt der Name Blue Chips. Und nachher untersteht noch, welche Vor- und Nachteile sehe ich persönlich. Eben Vor- und Nachteile. ja, Blue Chips sind wirklich etablierte Unternehmen, die gross gewachsen sind und schon gezeigt haben, dass sie gut wirtschaften können. Und Small Caps sind mehr eben kleine Unternehmen, die halt gewisse Risiken mitbringen und Aktien, die viel volatiler sein können, natürlich.
Und wie Small Caps, am Anfang habe ich mir dort immer vorgestellt, das ist irgendwie der Maler um die Ecke oder so, aber Small Caps sind dann schon nicht so ganz kleine Firmen, sondern sie müssen wirklich Börse sein und also die können ja recht viel mitarbeiten, also die können bis zu Tausende von Mitarbeitern haben, sie gelten immer noch als Small Caps und jeder Indexanbieter, der dann so sagt, das ist jetzt ein Small, das ist ein Mid und das ist ein Large Cap, hat dann dort, wie du schon gesagt hast, unterschiedliche Definitionen, ab wann das jetzt ein Small Cap ist.
Hast du ein Beispiel von einem Small Cap?
Was ist jetzt? Ich glaube, auch eine Schweiz Helvetia, die Versicherung Helvetia ist, glaube ich, ein Small Cap. Die haben ja also sicher mehrere hundert bis tausende Mitarbeitende.
Die ganzen Kantonalbanken sind, glaube ich, auch dort gelistet, oder? Ja. Und mit dem Ausland habe ich es mal nachgeschaut. Vielmann und Hornbach, About You. Die landen alle ja so ein bisschen in diesem Bereich.
Ja, also meistens ist, wenn man ein ETF auf Small Caps anschaut, dann hat extrem viele Unternehmen drin und die am grössten, also ja, immer noch am grössten in dem drin sind, die habe ich meistens noch nie etwas davon gehört. Das sind dann, ja, sehr spezifische.
Ja. Und bei den Blue Chips ist das Gegenteil, also ja, jetzt eigentlich alles, was sie sind, kommt Apple, Microsoft, UBS, Credit Suisse, eben Nestle, was auch immer.
Genau. Von denen hört man halt auch mehr, von sie in diesen Index, also in diesen grossen Index drin sind und ganz zoberst in den ersten 10 Unternehmen drin sind. Von denen hört man halt dann viel mehr.
Genau, das sind die in die Zeitung oder in die Nachrichten kommen, sind meistens Blue Chips.
Dann bin ich wieder dran. Courtage. Man dachte, das hat immer so einen altmodischen Anklang.
Ich habe es gedacht, so richtig schweizerisch.
Ja, so richtig schweizerisch. Ich weiß gar nicht, braucht man das in Deutschland?
Ich kann mir es nicht vorstellen.
Es ist sehr gelesen. Schweizerisch und ein bisschen altmodisch. Aber also ein Courtage ist wie eine Abgabe oder eine Gebühr. Also wenn ich eine Aktie oder einen ETF kaufe, dann zahle ich einem Broker eine Courtage. Und es gibt noch einen Unterschied, ob man sich in der Bankenwelt oder in der Versicherungswelt bewegt. In der Versicherungswelt ist es, glaube ich, noch ein bisschen etwas anderes, aber wir sind jetzt da Banken, Broker und investieren und dort ist es eine Abgabe, die man zahlt, damit der Broker den Order ausführt.
Ja, im Deutschen würde man auch sagen, Transaktionsgebühren, muss es einfach übersetzen, aber ja, ist halt nicht ein historischer Begriff in der Schweiz.
Dann bin ich wieder dran. Ich habe Bullen- und Bärenmarkt, sehr passend im Moment. Also wir haben einen Bullenmarkt, wenn es drauf geht, und einen Bärenmarkt, wenn es eigentlich eher ein bisschen schwierig läuft, also wenn die Börse rückläufig ist. Das heisst, in diesem Jahr sind wir mehrheitlich oder immer jetzt in einem Bärenmarkt gewesen, also wo die Börse Schwierigkeiten hat, wo es eben nicht nur drauf geht. Und ja, auf Englisch auch Bullen-Bär-Market und das sieht man dann auch wirklich in Cartoons und so ein bisschen ausgezeichnet. Meistens hat der Bulle dann noch rote Augen, wenn es gut läuft. So, genau.
Oder auch in den Börsenzeitschriften, wenn die Bären wieder um die Ecke kommen. Und ich glaube, international gibt es gleich noch Definition dafür. Ich glaube, ab 10% Einbruch vom Markt sagt man Krise und ab 20% Einbruch sagt man auch Bärenmarkt. Und es ist immer so, dass die Märkte immer volatil sind, sich immer wieder schwanken. Und wenn man glaub, die Definition so ein bisschen eingeführt. Aber eben wie die Medien und so, wenn die Börse abgeht, ja, die Bären sind zurück oder die Bullen kommen wieder raus. Und das ist immer so ein bisschen, ja, in den Medien sehr präsent.
Und es ist, glaube ich, der Bär schlägt von oben gegen unten und der Bulle stößt mit seinen Hörnern von unten gegen unten. Habe ich mal gelesen.
Also, geht richtig an.
Genau.
Dann nehme ich das Nächste. ADR. ADR ist ein spannendes Thema, das heisst, ADR, also ausgesprochen heisst es American Depository Receipt. Also es ist eigentlich eine Verbriefung von einem Wertpapier. Das heisst zum Beispiel, jetzt aktuell sind die russischen ADR-Serie in den Nachrichten gesehen, das Thema. Und der ADR beschreibt eigentlich, wenn du nicht an der Börse Russland direkt kannst handeln, zum Beispiel, wir können zum Beispiel zu London handeln oder zu New York. Das heisst, eine Bank zu London und zu New York kauft die russische Aktie für uns, tut sie verbriefen und wir können dann wie ein Recht auf die Aktie kaufen. Aber der ADR, das ist wie eine verbriefte Aktie. Und unterliegend, man gehört unsere Aktie, aber man ist einfach so wie ein indirekter Handel halt. Und jetzt ist eben gerade passiert mit der russischen Aktie, sind die ADRs eben nicht mehr verfügbar, sind die aber delistet worden von den Börsen und dann, ja, dann haben wir halt das Problem, und wenn man den unterliegenden Wert nicht mehr, ja, nicht mehr Zugang hat, muss man das nachher wie können umwandeln, umschichten, dann nachher wieder gleich Zugang zum Wert lang, was man eigentlich vorher will, umgehen. Und habe ich ADRs, ja, ein ADRs habe ich noch, den habe ich jetzt gerade umgewandelt, den von Sberbank, von der russischen Bank, und ja, mal schauen, wie das weitergeht.
Eben, ich habe dann nicht Unternehmensanteil, wenn ich ja bei einer Aktie habe. Ich glaube, das ist der grosse Knackpunkt, was es so schwierig macht, oder? Und ein anderes Land, wo das auch oft vorkommt, ist China.
Genau, in China kauft man meistens eben irgendwie eben auch zu New York oder an der deutschen Börse die ADRs, auf die eben Alibaba und Tencent sind die, ja, die bekannten chinesischen Unternehmen. Man gehört einem die Basiswert nicht selber. Also eben, da kauft man eben eine verbriefte Aktie.
Dann nehme ich das Nächste. Core Satellite Strategie. Das bedeutet, dass man als Core, also als Basis, zum Beispiel einen breit gestreuten ETF hat, einfach etwas, ich sage jetzt mal mit Anführungszeichen, Langweiliges und sich dann rundherum mit Satelliten halt noch Lieblingsaktien oder halt doch ein Themen-ETF noch dazu holt. Und also das Wichtigste ist halt, dass man wirklich so einen starken Core hat. Ich sage jetzt mal 80%, das ist jetzt auch wieder so ja, um die 80% ist sicher nicht schlecht. Und dort ist jetzt etwas, wo man nicht wild hin und her dann tradet, sondern das lädt man einfach drin und bespart es vielleicht auch mit einem Sparplan, wie man vorher hatte. Und rundherum hat man halt dann noch seine Lieblinge und wenn mit denen halt etwas schief geht, dann macht es dann aufs Gesamtportfolio nicht so einen wahnsinnig grossen, hat nicht so einen grossen Einfluss. Und umgekehrt, wenn es halt durchgeht, kann man sich daran freuen, aber es ist jetzt so nicht, dass man dann wahnsinnig reich damit wird. Und da steht auch noch, was ich für eine Strategie habe. Ich habe es bei mir auch so. Ich habe von früher noch ein paar Einzelaktien, die schwirren wirklich noch so als Satelliten rum. Und der grösste Teil ist dann als ETF, wo ich ein ETF-Portfolio habe. Das ist mehr als 80% bei mir. Ja.
Also eine Form vom Risikomanagement eigentlich. Oh, so ja, wie du es jetzt beschrieben hast, oder? Also ich, ja, kann das Risiko dann abschätzen, wenn ich eben einen Satellit habe, der abstürzt, sagen wir es gerade so. Ja, dann habe ich das Risiko kontrolliert.
Ja, also du weißt, wenn dann halt das, die ganze, also ein Satellit wird ja kaum den 20% sein, sondern dann wird ja auch nochmal ein Bruchteil von diesen 20% sein. Und mit dem kannst du so ein bisschen, ja, schauen, wie weh tut mir das, wenn es dann ganz abstürzt.
Kannst du es mal ausprobieren?
Lieber nicht.
Ich nehme das Nächste. Ach, also ich habe die Rendite. Die Rendite ist der Gewinn, den ich mache, also wenn ich Aktien, oder die Rendite kann ja negativ sein, also es ist einfach, wenn ich eine Aktie kaufe oder einen ETF und der rauf oder runter geht, ich sage, ich habe 1'000 Franken gekauft und nachher ist das, die Anlage 1'200 Franken, habe ich 200 Franken Rendite, oder wenn sie nur noch 800 Franken ist, habe ich halt 200 Franken negative Rendite. Also gerade wer jetzt kürzlich angefangen hat sicher auch negative Rendite können gelernt, also dass das halt eben nicht nur immer hochgeht. Die Schwankungen gehören dazu, aber eigentlich legen wir an, dass wir über die Jahre gute Rendite machen, also guten Gewinn und unser Vermögen wächst.
Das ist immer das erste, was man gerade gesagt hat, wenn man das Depot auftut, leider.
Ja, rot oder grün. Ja.
Und in der Schweiz ist eben die letzten, was ist irgendwie 70, 80 Jahre, ist es um die 6-8%. Aber mit denen Angaben muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein, ich glaube, es gibt kein einziges Jahr, wo wirklich 6 oder 8% ist, sondern es ist dann halt mal 20% hoch und dann mal 15% runter. Und darum ist mit diesen Renditen immer so ein bisschen, man muss wissen, wie die zustande kommen, dass das halt wirklich einfach ein Durchschnitt ist über einen längeren Zeitraum und es halt die Schwankungen, die dann tatsächlich im Depot sind, dass die viel höher ausfallen.
Gut, dann nehme ich das Nächste. Sind wir bei Inflation. Also Inflation beschreibt eigentlich Teuerung. Das heißt, unter Teuerung versteht man es immer in der Schweiz. Oder eben ein Teuerungsausgleich beim Arbeitgeber, wenn man sagt, ja, man könnte mehr Lohn bekommen, einen Teuerungsausgleich. Und es beschreibt eigentlich das Preissteigen. Und zum Beispiel, wenn etwas vorher 100 Franken gekostet hat, mit 2% Inflation kostet es nachher 102 Franken. Das Geld hat immer weniger Wert bei Inflation sozusagen. Und unter die Frage, ob ich es schon bemerkt habe, ja, wenn ich in Bern am Mittag essen kaufe, habe ich gemerkt, überall alle Menüs und Takeaways sind ein paar Franken teurer geworden und dann ist jetzt dieses Jahr ich ja, selber gemerkt. Oder bei den Kaffees natürlich, da wird es jedes Jahr immer teurer.
Soll ich jetzt noch etwas aus der Historie sagen?
Ich
bin also Geschichten umgekommen. In der Schweiz ist es so um die 2%, also die letzten 10 Jahre waren sie weniger gewesen, aber wenn man so länger zurückschaut, ist es so um die 2% gewesen.
Das ist auch der Betrag, der angestrebt wird, oder? Von der Nationalbanken.
Genau, Banken, ja, auch weit, nicht nur in der Schweiz, sondern auch bei den anderen. In der Schweiz muss sich immer ein bisschen schauen, was so rundherum passiert und sich ein bisschen an denen richten. Und so um die 2% ist eigentlich angestrebt. Auch wenn jetzt also die Inflation nicht höher ist als momentan, sondern bei diesen durchschnittlichen 2%, wenn man sein Geld einfach auf dem Sparkonto hat, dann ist es halt das nächste Jahr um den Inflationsbetrag schon tiefer halt. Das ist also etwas, was man ein bisschen muss im Hinterkopf behalten.
Genau, man hat zwar noch gleich viel Geld auf dem Sparkonto, aber du kannst einfach weniger damit kaufen. Also wenn man die 2% frisst, ist eigentlich immer ja Kaufkraft weg. Ne?
Ja, voll. Und ich glaube, was dort so ein bisschen wichtig ist, ist eben, ich habe es gesagt, angestrebt. Also das heisst, das ist nicht nur Schreckensgespenst, sondern das wird auch absichtlich gemacht. Also selbst die ganz normalen Zeiten, was man in meiner Generation gar nicht so gross erlebt hat, so normale Zeiten, aber auch dort ist es so, dass ich einfach eine Inflation habe. Die ist immer rum und die ist auch gewollt.
Genau, man sagt irgendwie nur bis 2% ist so das Gesüngste für die Wirtschaft, die man hat, wo man zu viel Inflation hat, man auch, kann auch eine Hyperinflation ausarten, wenn die Löhne immer steigen, die Preise immer extrem schnell steigen, dass es für die Wirtschaft halt extrem schädlich ist. Und wenn man keine Inflation hat und die Preise immer sinken, dann wartet dort immer, jetzt sinkt alles, jetzt müssen wir noch nicht warten, mit kaufen. Und dann sinkt es wieder, und dann sinkt es wieder. Und dann kommt so eine Deflationsspirale, wie so genannt wird. Und man sagt, in der Theorie ist eine 0 bis 2% Inflation das Gesüngste für die Wirtschaft.
Ah, da bin ich schon wieder dran.
Ja, also du willst noch etwas zu der Inflation sagen?
Nein, ich nehme das nächste. Volatilität und Aktienkurs. Das passt ja auch schon zu dem, was ich vorher schon ein bisschen gesagt habe, dass das halt pro Jahr nicht, wenn man ins Depot schaut, dass das nicht bei diesen 6 oder 8% wird sein, sondern dass es viel, viel volatiler ist. Also, dass die Schwankungen viel höher werden sein. Und dann gibt es gibt halt Aktien, die stark schwanken. Also, es ist wie ein Risikomass. Und es gibt dann Aktien, die stark schwanken. Die sind dann risikoreicher, kann man dann sagen. Und es gibt dann, wenn man halt viele Aktien dann in einen Korb reinpackt, dann hilft das der Volatilität. Das heisst, die sinkt dann. Das heisst, die Ausschläge, die man tagtäglich erlebt, werden dann weniger hoch, als wenn man jetzt nur eine einzige Aktie hat. Das kann man dann auch, also gerade bei einem ETF kann man anschauen, wie die im letzten Jahr war und in den 3 Jahren vorher. Und da steht noch, ob mich das nervös macht, die Volatilität. Und also mittlerweile nicht mehr. Also ich weiss, dass ich einen langfristigen Anlagehorizont habe, dass ich das, was ich investiere, in den nächsten sicher 15 Jahren nicht wieder brauche. Und von dem her ich bin breit aufgestellt über verschiedene Länder, über verschiedene Branchen. Von dem her macht mich das heute nicht mehr nervös.
Genau, betone ich schon richtig nicht mehr nervös, wo eben, wenn man die erste Aktie kauft, fange ich mit 1'000 Franken und dann merkst du halt, wenn ich ja, einem Tag jetzt 20 Franken runter, am anderen Tag wieder irgendwie 30 Franken rauf und dann denkst du schon, oh ja, mein Geld bewegt sich ja, oder? Dass man sich das irgendwie daran gewöhnt, es braucht auch lange Zeit und es geht nicht einfach von heute auf morgen und sagt, ja nein, es macht mir nichts. Aber man dann wirklich sieht, wie das Geld sich bewegt und es ist schon lustig zu beobachten, was eigene Emotionen sagen, aber dann mit den Jahren am Börse und dann ganz wichtig, wie du gesagt hast, Reto, wenn du sagst, okay, ich brauche das Geld für 15 Jahre nicht oder für 20 Jahre nicht, dann kann es dir eigentlich egal sein, wie viel das heute oder morgen schwankt. Oder du weißt einfach, die Unternehmen hast ja und die Unternehmen oder der ETF, die Weltwirtschaft wird weiter wachsen und darum interessiert es mich nicht, was die Aktien heute oder morgen machen.
Mhm. Dann nehme ich das Nächste. Ich habe den Emittenten, oder? Und das bezieht sich jetzt auf die ETFs vor allem, also auf Fonds. Das ist einfach der Herausgeber von dem Aktienkorb, den ich dann kaufe. Das heisst, dort steht eine Firma dahinter, die das ganze Konstrukt erstellt hat. Das kann iShares sein, wo der weltweit grösste Vermögensverwalter ist. Es kann aber auch zum Beispiel Credit Suisse oder ZKB stehen. Und das ist wirklich einfach ein Unternehmen, das dafür zuständig ist, dass der Aktienkorb, den ich gekauft habe, also dass der Fonds, der ETF, dass der so unterhalten wird. Und das ist auch der Ort, wo dann dafür die Gebühr kassiert. Also eigentlich ist es wie ein Anbieter. Einfach wieder ein Fachwort, das man hat müssen erfinden musste, um es ein bisschen schwieriger machen.
Ja, gibt's auch bei vielen Finanzprodukten sind nicht nur ETF oder Fonds, sondern auch wenn man strukturierte Produkte hat oder sonstige Finanzprodukte, Staaten, Emittenten, Herausgeber dahinter.
Dann nehme ich das Nächste. Obligationen. Das ist ja die Gegenspieler von der Aktie eigentlich. Aktie ist ja Eigenkapital von Unternehmen, also wirklich, du hast einen Teil von Unternehmen gehört dir. Und bei Obligationen ist wie eine Kredit, du investierst in einen Kredit. Das heisst, das Unternehmen kann zum Beispiel sagen, ja, ich brauche Geld. Wir gehen jetzt an den Kapitalmarkt und geben Obligationen oder Anleihen, im Englischen Bonds, aus für eine, zum Beispiel 100 Millionen, Milliarden. Und dann kannst du sagen als Anleger, ja, ich möchte einen Teil von diesem Kredit kaufen. Und dafür bekomme ich einen Zins, aber Coupon genannt bei Anleihen, über eine gewisse Laufzeit. Und ja, die sind halt einfach viel weniger volatil als Aktien generell und ein kleines Risiko, das bei einem Konkurs vom Unternehmen die Kreditgeber zuerst ausgezahlt werden.
Und da kommt so stark aufs Rating dann darauf an, wo das jeweilige Unternehmen hat. Also gibt es verschiedene Ratingagenturen, die dann das Unternehmen anschauen. Sagen wir jetzt mal, Apple gibt eine Obligation raus, dann schauen sie, wie wahrscheinlich ist, dass sie den Betrag zurückzahlen und die Zinsen zahlen. Und dann gibt es dann so AAAA, also das 3A, das ist dann der höchste und geht dann immer weiter runter, bis es dann irgendwann nicht mehr Investment Grade ist. Und dann immer wahrscheinlicher wird, dass das Unternehmen nicht zurückzahlen kann. Und das kann sich unter Umständen, also man hat zum Beispiel eine Obligation von 5 Jahren, dann kann sich das so ändern. Und also die Bonität des Unternehmens kann sich ändern. Das hat auch Einfluss auf den Preis der Obligationen, so wie das Zinsniveau allgemein hat auch Einfluss auf die Obligationen. Und wie du vorhin gesagt hast, so als Sicherheit. Momentan sind ja, wenn man Obligationen im Depot hat, man gemerkt, Anfang Jahr, dass die auch recht stark fallen können. Da kommt es einfach darauf an, wie langlaufend das die Obligationen sind. Also kürzlaufende reagieren weniger auf das Zinsniveau und langlaufende reagieren recht stark, wie man jetzt gemerkt hat, auf Zinsänderungen. Und meistens werden sie in der Schweiz werden sie meistens zu 5'000 Franken ausgegeben, eine Obligation. Das ist also recht viel. Darum ist als Privatanlegerin ist man dann meistens in ETFs oder Fonds drin, damit man genügend Streuung überhaupt herbekommt.
Genau, als Privatanleger kauft man einfach so, jetzt ihre Aktie, jetzt habe ich mal hier eine schöne Anleihe gewesen, jetzt kaufe ich die mal an der Börse. Das ist meistens nicht so. Und aber richtig, wie du gesagt hast, Bonität ist sehr wichtig. Also kannst du einfach sagen, ah cool, jetzt habe ich eine Anleihe gefunden mit irgendwie 7-8% Zins und ich kaufe jetzt mal, die ist sicher, was eine Anleihe ist. Und dann hast du dann ein Unternehmen mit sehr schlechter Bonität plötzlich dahin. Oder aus einem Land, wo sehr schnell wieder bankrott gehen kann. Und das ist dann auch nicht, muss man aufpassen.
Reto, dein letzte Kärtchen, oder?
Ich nehme das mal extra weit weg. Aktiensplit. Das haben wir doch jetzt gerade.
Bei Amazon, glaube ich.
Ja, genau. Bei Amazon, das heisst, wenn man eine Amazon-Aktie hat, wollte kaufen, weißt du, wie viel das war?
Ich glaube, 20 sogar.
Ja, der 20, aber weißt du, wie teuer das eine? Also,
ich glaube, über 2000, gut vierstellig.
Ich weiß nur, dass es über das Wochenende war, ja, genau. Und irgendwie dann alle Depots so viel Geld angezeigt haben.
Also ich mache jetzt einfach ein Beispiel, das stimmt jetzt nicht mit einem konkreten Überblick. Also zum Beispiel eine Aktie ist optisch schon teuer, also die kostet irgendwie 1-2'000 Franken und das kann jetzt zum Beispiel Kleinanleger, ist das halt ein schwierig, gerade ein einziges Stück von denen zu kaufen. Das heisst, ich mache den Aktiensplit und ich teile die eine Aktie in 20 Aktien. Also wenn ich vorher eine hatte, habe ich dann am Tag von diesem Aktiensplit habe ich dann plötzlich 20 Aktien drin, aber auf mein Depot hat das keinen Einfluss, wenn es dann der Broker richtig eingelesen hat. Meistens geht das ein paar Tage und dann ist es dann richtig. Also wenn ich vorher 1'000 Franken oder 2'000 hatte, dann habe ich nachher auch noch die 2'000 drin. Es sind dann halt einfach die Anzahl, die gewechselt hat. Und ob ich das auch schon hatte, ich glaube, meine alte Apple-Aktie, dort ist auch mal ein Split. Das funktioniert automatisch. Das ist einfach irgendein, bei dem Tag X ist dann, übernimmt das der Broker und ändert dann das im Depot.
Ich sage immer, es ist rein kosmetisch.
Ja.
Es ist eigentlich ein Marketing-Gag.
Ja.
An der Börse einfach oder so. Und Google hat einen, also Alphabet, das Mutterhaus von Google, die steht im Juli an. Und ich habe Google-Aktien, also ich bin dann auch gespannt, aber eben, eigentlich muss ich einfach gar nicht machen.
Ja, das passiert automatisch.
Ja. Aber außer eben, wie du gesagt hast vorhin, dass du plötzlich im Depot siehst, oder wenn der Aktienkurs auf eine App schaust, jetzt ist er, im Fall von Amazon irgendwie 95% gefallen, als du 20 geteilt bist, hast du vielleicht am Anfang einen Schreckmoment, wenn du nicht bewusst bist, dass das passiert, aber dann definitiv keine Panik haben, wenn ein Aktiensplit passiert. Es ist, nach einem Tag ist alles wieder tiptop, wenn überhaupt etwas passiert. Meistens merkst du gar nichts davon.
Und das Unternehmen leitet das selber fest, weil zum Beispiel Lindt hat in der ganzen Geschichte, glaube ich, einen gehabt. Und darum ist eben jetzt auch der Aktienpreis von der Lindt-Aktie so hoch. Und theoretisch könnten sie jederzeit sagen, wir möchten das machen. Aber es ist halt auch ein bisschen eine Massnahme zu regulieren, was du für Aktionäre hast. Weil, weiss jemand, wie viel die Lindt-Aktie heute ungefähr ist?
Über 100'000, ja.
Ich sage immer auch etwa 100'000. Also holst du halt auch nur eine gewisse Art von Aktionärinnen ins Unternehmen.
Und es gibt auch gewisse Börsenindizes, die dann eher merkwürdig zusammengesetzt sind, halt nach dem Preis von der einzelnen Aktien. Und dann macht natürlich ein Unternehmen, das einen höheren Preis hat, macht dann noch einen größeren Nachteil aus. Es sind eher, ich habe keinen solchen Index, aber es gibt solche, die so gewichtet sind, halt nicht nach Marktkapitalisierung, sondern die schauen, wie teuer das eine Aktien ist.
Aber eigentlich spielt es überhaupt keine Rolle, wie teuer es die Aktien ist, oder?
Also mit dem Dow Jones ist es, der ist so merkwürdig.
Ja. Der Dow Jones, ja, das ist halt historisch halt gewachsen. Ja. So.
Aber ich meine, für mich als Anlegerin eigentlich, ob jetzt die Apple-Aktie 5 Franken ist oder 500, sagt ja nichts über den Wert vom Unternehmen
aus. Nein, ja, genau, ja.
Also,
aber sie wird dann einfach, wenn sie sozusagen günstiger ist, ist sie einfacher handelbar und auch für KleinanlegerInnen dann zugänglicher.
Mhm. Gut, mein Letzte. Ich habe Penny Stocks. Und Penny Stocks sind Aktien von Unternehmen, die sehr tiefen Wert haben. Penny will, eben im Amerikanischen, ist dann unter einem Dollar. In der Schweiz ist es auch, ich glaube, die Definition ist irgendwie 2-3 Franken oder 2-3 Euro, irgendwie so bei uns im Raum. Es gibt aber auch Schweizer Penny Stocks, die wirklich nur ein paar Rappen sind. Meyer Burger ist eine, die so mit Solarpanels handelt. Und auch der eine von diesen Wirkstoff für Corona, wo der ja gleich nicht geworden ist, ich weiss jetzt das Unternehmen gar nicht mehr, wie es geheissen hat, ist auch so, da kostet eine Aktie irgendwie 40 Rappen oder so, jetzt bei Meyer Burger ungefähr so. Genau, und das gibt es in Amerika noch häufiger, aber es sind viele so Firmen, die noch irgendwie noch nicht in einem Bereich sind, sagen, wo es wahnsinnig viel Gewinn machen. Und darum sind die auch sehr viel risikobehafteter. Also das sind auch so ein bisschen Gambling-Stocks, wo ich auch sehr oft nicht weiss, wo es durchgehen. Und da ist die Frage, habe ich Penny-Stocks im Depot? Nein, nicht mehr. Aber ich habe mal Meyer Burger gehabt.
Damals auch schon als Penny-Stock?
Also ja, weil die ist ja auch mal nicht ein Penny-Stock gewesen. Ja. Mhm. Nein, ich habe sie als Penny-Stock gekauft und als Penny-Stock wieder verkauft. Ich habe Glück gehabt. Und es ist nicht schlecht gelaufen, aber ich habe dann wirklich auch entschieden, es ist mir zu mühsam. Weil da hast du wirklich ganz andere Schwankungen.
Ja. Wenn wir gerade wieder zur Volatilität kommen, dort ist die Volatilität sehr hoch. Also Tagesschwankungen sind... halt wenn man jetzt vom einen Tag von 40 auf 80 Rappen geht, ist das sozusagen eigentlich nicht viel, aber... So für unser Gefühl her, aber wenn man dann ins Depot schaut, dann ist es halt dann wirklich so 50% mal hoch und 50%
runter. Absolut. Und so war es gewesen. Und ich hatte natürlich auch mega viele Stücke dann gehabt, oder? Weil einfach, eben man schaut auf den Gesamtwert, man schaut nicht eigentlich, wie viel ist ein Stück, sondern ich wollte einfach für 2'000 Franken haben. Und ja, sagen wir mal, vorletztes Jahr war das ja alles noch ein bisschen einfacher gewesen als jetzt das Jahr. Ich habe dann aber selber gemerkt, hey, das ist mir jetzt zu viel Risiko, ich wollte nicht so oft ins Depot schauen, ich wollte einfach Ruhe haben. Und ich glaube, das ist schon also ein grundsätzliches Merkmal von diesen Penny-Stocks, da hast du einfach Action.
Ja.
Also, ist jetzt lustig, jetzt ein Penny-Stock, ein einziger kanadischer, da ist so rechts verbreitet und der ist extrem stabil.
Ah, wirklich?
Aber wahrscheinlich auch, weil niemand handelt. Einfach zum Teil auf die Hand sagen, ja okay, heute ist niemand gehandelt und dann ist er einfach, der ist jetzt erstaunlich stabil, aber auch profitabel. Und bei den Penny-Stocks kann es halt auch sein, dass sie zum Penny-Stock werden häufig, aus eben irgendwie mit kann ich, ein paar Dollar gelistet sind worden an der Börse und einfach so schlecht abgeschnitten als Unternehmen. Und dann, darum sagt man, es ist so gefährlich, weil die meisten Penny-Stocks sind nicht aus Penny-Stock an der Börse, sondern eben zum Penny-Stock geworden, wie du richtig gesagt hast. Mhm. Gut, dann noch das Letzte zu nehmen. Und es geht um einen Zinseszins. Ja. Das Weltwunder, wie man es schon sagt, der Zinseszins. Also ein einfaches Beispiel, wenn man immer, sagen wir, 100 Franken investiert und dort 7% Zins drauf hat, hat man nach einem Jahr 107 Franken. Und nachher, wenn man noch ein einziges Jahr investiert dort, das ist aber wirklich sehr hypothetisch und ein sehr schönes Beispiel, wenn es so würde gehen, aber auf die 107 Franken mit 7% Zins kommt man nicht 7 Franken über, sondern eben mehr, wo der Zins auf auf den Zins, den man schon hat, wieder drauf kommt. Und das ist eben das Schöne an der Börse, wenn man einen ETF hat, dass man dann nachher über mehrere Jahre immer wieder Rendite macht, dass die Rendite auf die vorhängige Rendite wieder drauf, oben drauf kommt. Und nicht wieder wie von vorne anfängt, wieder ja, auf 100 Franken investiert, ich komme jedes Jahr 7%, jedes Jahr 7 Franken über. Nein, das, ja, das wächst halt über die Zeit.
Und es wächst exponentiell dann schlussendlich. Das kennen wir seit 2 Jahren Corona, den Ausdruck eigentlich auch. Also es ist,
wir sollten jetzt alle verstehen.
Es ist eine Kurve, die immer steiler wird.
Ja, genau. Gut, danke vielmals dem von euch, nochmal, dass ihr dabei gewesen seid und heute auch nochmal so super einfach Finanzfachwörter erklärt habt. Wenn ihr mehr Infos wettet, findet ihr den Reto unter finanzdepot.ch und Oli unter simplemoney.ch. Alle anderen Kanäle von diesen beiden findet ihr unter dem gleichen Namen und in den Shownotes habe ich es euch noch verlinkt. Also, wenn ihr Infos braucht, ihr findet sie. Und das ist jetzt der fulminante Abschluss von der 2. Staffel von Money Matters. Ich und der Podcast machen eine Sommerpause und ich wünsche euch einen wunderbaren Sommer. Und wenn es mal regnet, dann warten ganz viel Finanzwissen darauf, von euch entdeckt zu werden. Wenn du mir noch kurz einen Gefallen möchtest machen, dann freue ich mich sehr, wenn die Folge oder den Podcast allgemein auf Apple bewertest. Spotify geht das auch. Das hilft mir, dass meine Arbeit sichtbar wird und auch in der Verhandlung mit Sponsoren. Danke vielmals. Einen schönen Sommer. Danke vielmals, Oli. Danke vielmals, Reto. Tschüss zusammen.
Tschüss.
Schönen Merci. Sommer. Tschüss zusammen.
Money Matters. Der Podcast von Miss Finance. Geldangelegenheiten, Geldgeschichten, und vieles mehr, immer frisch auf deine Ohren.